Europe in my backyard.
L'Europa in casa nostra.
Europa in mi casa.
Un'inchiesta radiofonica sulla politica di coesione europea.
Radijsko poručanje o evropski kohezijski politiki.
Europe in my backyard.
Radio reporting.
Un'inchiesta.
Radio reportage.
Un espacio radiofonico sobre la politica europea de coesión.
Az európai kohéziós politika nyomában.
Radio reporting.
Radio reportage.
On European cohesion policy.
Über die europäische Kohäsionspolitik.
Willkommen zur dritten Folge von Europe in my backyard.
In Bulgarien liegen die durchschnittlichen Stundenlöhne deutlich unter 3 Euro, in den untersuchten Zeiträumen in Rumänien sogar unter 2 Euro. Süditalien ist auf dem wirtschaftlichen Niveau der Nachkriegsjahre mittlerweile und die Jugendarbeitslosigkeit ist dort exorbitant hoch.
Um das Auseinanderdriften von armen und reichen Regionen zu verringern, werden circa 1/3 des EU-Haushalts für die sogenannte Kohäsionspolitik verwendet. Aber tun sie das überhaupt? Und wenn nein, wie könnte es stattdessen funktionieren? Damit beschäftigt sich diese Sendung. Aber zunächst schauen wir uns wie jedes Mal ein EU-gefördertes Projekt hier in Baden-Württemberg an.
Es ist für die Wirtschaft, für die Unternehmen hier in der Region ein probates Mittel mittlerweile, um ihre Technologien weiterzuentwickeln oder um sich weiterzuentwickeln, neue Technologien an den Markt zu bringen. Es gibt Materialien, wenn Sie die in ein Magnetfeld einführen, dann richten sich die Atome aus und das Material wird ein bisschen kälter. Und dann kann man zum Beispiel das Ganze für einen Kühlschrank nehmen und der unglaubliche Vorteil daran ist, wenn man das sich einmal durchrechnet, rein wissenschaftlich bedeutet das 70% weniger Energiebedarf. Das ist so ein Thema, dann über eine Kooperation aus Frankreich mit einem deutschen Kühlschrankhersteller ein Projekt gab und der hat den ersten magnetokalorischen Kühlschrank auf den Markt gebracht. Den kann man zwar jetzt so nicht kaufen, weil er nicht für Haushalt gedacht ist, aber das ist eine Keimzelle, weil das kommt dann aus der Industrie heraus und irgendwann wird Masse produziert und wenn Masse produziert wird, wird es günstiger und dann kann sich auch Haushalte diese Technologie leisten und können damit einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz und zur Energieeffizienz liefern.
Philipp Clemens von der Industrie- und Handelskammer Südlicher Oberrhein schildert ein Ergebnis des IHK-Programms Team Technologietransfer Coaching for Future. Und er erklärt, wie dieses Programm funktioniert.
Es kommt immer irgendwoher eine Anfrage von einem Unternehmen. Das kann jetzt etwas ganz Kleines sein, wie ich brauche eine Elektronik, aber es kann auch was Großes sein, wo dann einer sagt, ja, ich brauche jetzt Magnetokalorik. Ja, und dann ist halt die Aufgabe erstmal, finde einen geeigneten Partner. Wer könnte das tun? Und gerade wenn es dann in den wissenschaftlichen Bereich reingeht, ist die Aufgabe auch so ein bisschen Übersetzer zu sein. Was ist die Anforderung des Unternehmers? Die sind nämlich komplett anders als die der Wissenschaft. Der Unternehmer sagt, ja, also ich möchte mit meinem Produkt, das möchte ich am Markt verkaufen, ich möchte es marktfähig haben. Und der Wissenschaftler sagt eigentlich, ja, ich muss Wissen schaffen. Ja, das ist seine Aufgabe. Der hat keinen Marktdruck oder sonst irgendwas. Und dann muss man die beiden zusammenbringen. Und dann sitzt man da als Berater dazwischen und darf so ein bisschen übersetzen und sagen, ja, also hier müsst ihr auf das achten und ihr müsst auf das achten. Ja, und dann geht es dann auch weiter, dann wird nachgefasst und besprochen und wenn das dann in eine Kooperation münden kann, dann wird auch geguckt, kann man vielleicht Fördermittel dafür beantragen. Also sprich, kann man von der EU oder vom Land oder vom Bund Fördermittel für das Projekt bekommen. Und dann kann man auch das Unternehmen dabei unterstützen und sagen, hier, nimm doch dieses Fördermittel noch mit und dann begleitet man das Unternehmen bis... Also wir zumindest im südlichen Oberrhein, bis das Projekt abgeschlossen ist. Mhm. Aber halt begleitend. Man ist nicht aktiv dabei, aber man ist ein Unterstützer.
Die IHK beschäftigt dafür einen Technologietransfermanager und bietet Coachings an. Diese Maßnahmen werden durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung gefördert, einen der Fördertöpfe der EU-Kohäsionspolitik. Aber halt, die EU-Kohäsionspolitik ist doch dazu da, die Kohäsion, also den Zusammenhalt zwischen armen und reichen Regionen zu gewährleisten. Warum werden dann gerade Unternehmen in Baden-Württemberg, einer der reichsten Regionen der EU, mit zusätzlichen Geldern unterstützt? Noch dazu, wo sie es möglicherweise gar nicht brauchen.
Wir hätten es trotzdem getan und wir werden es auch weiterführen, auch ohne Förderung.
Michael Dauderstedt, der sich langjährig für die Friedrich-Ebert-Stiftung mit europäischer Integration befasst hat, beantwortet die Frage schlicht so.
Nun ist es in der EU insofern anders als eigentlich jedes Land, selbst die reichsten Länder, noch Gelder aus diesen Fonds kriegen, weil sie politisch argumentieren, dass es bei ihnen eben immer noch relativ arme Regionen gibt, obwohl man sagen könnte, die haben eigentlich Geld genug, um ihre eigenen armen Regionen hinreichend mit Finanzmitteln zu fördern. Aber da steckt ja dieses doch in der EU weit verbreitete Denken des Schüss-Tretur drin, dass kein Land gerne also nur Nettozahler ist. Also dass man will immer gucken, dass doch mindestens ein gewisser Teil der Mittel, die man in den EU-Haushalt reingibt, auch wieder an das Land zurückfließen.
Aber vielleicht gibt es ja noch einen tieferen Sinn. Wenn die EU Geld einzieht und es dann selbst wieder verteilt, dann kann sie schließlich auch in reicheren EU-Staaten Einfluss darauf nehmen, wie es verteilt wird. Dass es zum Beispiel gemeinsamen europäischen Zielen gemäß verteilt wird und nicht nur einer nationalen oder regionalen Standortlogik folgt. Wir haben mit Philipp Clemens darüber gesprochen, was es eigentlich bringt, wenn Unternehmen durch das Technologietransferprogramm der IHK auf Erfolgskurs gebracht werden. Für die Bevölkerung in Baden-Württemberg, aber auch für Europa im Ganzen.
Wenn die Unternehmen auch hier einen Fokus drauf legen und sagen, wir wollen ökologischer werden oder wir wollen energieeffizienter werden oder wir wollen wirklich in Summe nachhaltiger werden, dann tut das der gesamten Gesellschaft gut. Und am Ende des Tages natürlich dem Klima und der Umwelt.
Das heißt, ein Kriterium dafür, wohin Sie sich jetzt konzentrieren mit dieser Förderung, ist das wirtschaftliche Wachstumspotenzial, aber auch gesellschaftliche Notwendigkeiten oder Bedürfnisse sind ein weiteres Kriterium, nach dem Sie sich orientieren. Weil ich stelle mir vor, es gibt ja unendlich viele Wirtschafts- und Wissenschaftsbereiche, die theoretisch vernetzt und gefördert werden könnten. Also gesellschaftliche oder ökologische Kriterien spielen auch eine Rolle.
Natürlich, ja.
Würden Sie sich auch mal gegen einen Wirtschaftszweig oder einen Wissenschaftszweig entscheiden, wenn Sie sagen, das widerspricht jetzt ökologischen oder sozialen Anforderungen hier in Baden-Württemberg?
Das kann ich wohl nicht tun. Da ich ja bei der IHK beschäftigt bin und das ist natürlich eine Wirtschaftsvertretung, sind für mich alle Unternehmen gleich zu behandeln.
Das heißt, es müsste nicht bei jedem wirtschaftlichen Fortschritt, den Sie mit diesem Projekt fördern, um eines gehen, was in einem größeren Maßstab auch tatsächlich von Vorteil ist.
Ja, muss ich nicht.
Das letztlich entscheidende handlungsleitende Ziel ist hier also Wachstum. Dies ist aber nicht nur die spezielle Idee der Industrie- und Handelskammer, sondern es entspricht durchaus den erklärten spezifischen Zielen der EU-Kohäsionspolitik. Diese Ziele werden in jeder Förderperiode neu festgelegt. Außerdem werden sie nach Priorität abgestuft. In der letzten Förderperiode, als das Projekt Team Technologietransfer Coaching for Future bewilligt wurde, war die erste und wichtigste Förderpriorität
Ausbau von Forschung, technischer Entwicklung und Innovation.
Dagegen rangiert die
Bekämpfung von Armut und Diskriminierung
erst auf Platz 9 von 11 in der Hierarchie der Förderziele. In der aktuellen Förderperiode 2021 bis 2027 sieht es ähnlich aus. Das kann verwundern, ist doch das übergeordnete Ziel der Kohäsionspolitik insgesamt im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union so definiert.
Kohäsionspolitik ist das wichtigste solidarische Instrument der EU zur Angleichung und Verbesserung der Lebensbedingungen überall in der EU.
Es drängt sich die Frage auf, sind die Prioritäten und Maßnahmen der Kohäsionspolitik geeignet als solidarisches Instrument Instrument, um die Lebensbedingungen überall in der EU anzugleichen und zu verbessern? Michael Dauderstedt hat Zweifel.
Wenn wir von Kohäsionserfolgen sprechen, die ja durchaus auch da sind, wie gesagt, der Aufholprozess Osteuropas ist da vor allen Dingen zu nennen, dann sprechen wir häufig von relativen Erfolgen. Das heißt, irgendwie steigen die Einkommen, die vorher 40% des EU-Durchschnitts ausgemacht haben, sagen wir mal, auf 50% oder 60% des EU-Durchschnitts. Man muss aber sehen, dass sehr häufig die absoluten Abstände der Einkommen trotzdem weiter zugenommen haben, weil diese relativen Rückgänge angesichts der hohen Ausgangsdifferenzen immer noch dazu führen, dass wenn ein reiches Land um 2% wächst und ein armes um 10%, dass dann der absolute Abstand der Einkommen immer noch weiter wächst. Die Hoffnung, dass der Beitritt selbst und natürlich der damit verbundene Zugang zu diesen Regionalfördermitteln gleich ein aufholendes Wachstum mit sich bringen würde, das also dazu führt, dass das Pro-Kopf-Einkommen, das durchschnittliche in den armen Beitrittsländern, das Niveau der reicheren Länder erreicht, das hat sich eigentlich so gut wie nicht bewahrt.
Auch Sabrina Apicella sieht Defizite in der EU-Kohäsionspolitik. Die promovierte Soziologin hat zusammen mit Helmut Hildebrandt die Entwicklung der sozioökonomischen Unterschiede in Europa untersucht. Für ihre Analyse haben die beiden AutorInnen drei Großregionen der EU unterschieden, die sich ökonomisch deutlich unterscheiden. Den Nordwesten einerseits, den Südwesten und den Südosten andererseits. Sabrina Apicella fasst die Ergebnisse zusammen.
Damals sind wir zu einem für uns erstaunlichen Ergebnis gekommen und sind auf die Information gestoßen, dass nach Schätzung der UN 16 von 22 Ländern mit den höchsten Bevölkerungsverlusten bis 2050 in Südosteuropa liegen würden. Wir fanden diese Entwicklung einigermaßen paradox, weil ja die Abwanderung dort scheinbar stattfindet, obwohl gleichzeitig diese Länder ökonomische Wachstumsraten mit sehr deutlichem Anstieg zeigen und auch oberhalb des europäischen Durchschnitts. Und andererseits es ja zu einer zunehmenden Einbindung in Wertschöpfungsketten, zum Beispiel deutscher Kapitalien, gekommen ist der Region. Wir haben hier Beispiele, die wir nennen können, zum Beispiel Audi, wo ganz verschiedene Teile oder Anteile der Produktion in Ungarn stattfinden. Es gibt ähnliche Rollen für Fabrikate in der Automobilindustrie, aber auch in der industriellen Produktion insgesamt für Tschechien und Slowakei. Und ähnliche Aussagen treffen auch für landwirtschaftliche Erzeugnisse zu. Diese Trends der Abwanderung und gleichzeitig aber zunehmenden wirtschaftlichen Integration lassen sich mittlerweile auch in den Süden sozusagen beobachten, hier am Beispiel von Italien und Griechenland. Das führt teilweise auch zu relativ schnell wachsenden Löhnen. Schauen wir aber auf den absoluten Zuwachs der Löhne im Nordwesten. Hier haben wir immer Belgien, Deutschland und die Niederlande mit eingerechnet. So sind diese dort sehr viel deutlicher gestiegen. Die gefeierte Konvergenz durch ökonomische Integration, so wie sie ja vielerorts sozusagen unterstrichen wird, ist also gar keine, zumindest unseren Erkenntnissen nach. Wir stellen vielmehr eine deutliche sozioökonomische Divergenz zwischen den europäischen Regionen fest. Das kann man jetzt an verschiedenen Beispielen zeigen, die Folgen der ausbleibenden Konvergenz auch nochmal unterstreichen können. Zum Beispiel die Lohnniveaus, die bezogen auf den EU-Durchschnitt im Südwesten und Südosten Europas deutlich niedriger liegen als in Nordwesteuropa. Wenn wir uns das dann jeweils national anschauen, dann können wir sehen, in Bulgarien liegen die durchschnittlichen Stundenlöhne deutlich unter 3 Euro in den untersuchten Zeiträumen, in Rumänien sogar unter 2 Euro. Süditalien ist auf dem wirtschaftlichen Niveau der Nachkriegsjahre mittlerweile und die Jugendarbeitslosigkeit ist dort exorbitant hoch. Doch haben sich die Ausgaben für den alltäglichen Bedarf europaweit ja eher angeglichen, wenn wir mal den Faktor Mieten und Wohnen herauszählen. Und hierin sehen wir einen Grund für eben dieses Anfangsproblem oder Paradox, nämlich die Entvölkerung des europäischen Südens und Südostens insbesondere.
Ein anderer Grund sind fehlende Commons. So werden zum Beispiel in Ungarn, Rumänien, Bulgarien und Polen Gesundheitsausgaben bis zu 50% direkt aus der privaten Tasche bezahlt. Auch ist die Grundausstattung dort, sobald man die privaten Kliniken verlässt, deutlich schlechter und Ärztinnen und PflegerInnen wandern ab. Ein Grund, um nach einem Gesundheitswesen zu suchen, das nicht zur Verarmung führt und eine gute Versorgung verspricht, wenn man ernsthaft krank ist, besonders in Zeiten der Corona-Pandemie. Weiter erreichen auch schulische Ausbildung, folgen wir den Ergebnissen der PISA-Studien, nicht das Niveau der nordwestlichen Länder in Südosteuropa. Ein Grund für junge Familien, insbesondere mit Kindern, in den Nordwesten zu siedeln. Und wir sehen auch, dass nicht alle Bevölkerung gleich auf diesen Druck reagieren, also auf unterschiedliche Löhne, auf Unterschiede in dem Bildungsbereich und in der gesundheitlichen Versorgung. Diese Unterschiede sind aber da und sie haben auch Folgen, mit denen wir uns befasst haben in unserer Studie.
Die EU-Kohäsionspolitik stellt dieser Ungleichheit ein Programm der finanziellen Förderung aus verschiedenen Töpfen entgegen. Das sind
der Europäische Sozialfonds, der laut Stauderstedt in der Kohäsionspolitik allerdings eine untergeordnete Rolle spiele. Der Europäische Fonds für regionale Entwicklung, das ist der größte Strukturfonds, der zum Beispiel die IHK fördert. Der Europäische Meeres- und Fischereifonds, der Europäische Fonds für ländliche Entwicklung und schließlich der Fonds, der die Kohäsion im Namen trägt, der Kohäsionsfonds. Letzterer hat einen starken Fokus auf Infrastrukturprojekte und ist ausschließlich den ärmeren Regionen vorbehalten. Aus den übrigen Töpfen erhalten die ärmeren Regionen größere Prozentsätze. Und auch der Zuschussanteil im Vergleich zu den Gesamtkosten der jeweiligen Projekte ist in ärmeren Regionen größer als bei reicheren. In der aktuellen Förderperiode 2021 bis 2027 stehen insgesamt über 330 Milliarden Euro zur Verfügung.
Wie bewertet Sabrina Apicella diese EU-Kohäsionspolitik vor dem Hintergrund ihrer Erkenntnisse zur Ungleichheitsentwicklung?
Wenn wir auf die EU-Kohäsionspolitik blicken, dann würden wir sie so interpretieren, dass sie sich vor allem konzentriert auf Infrastrukturmaßnahmen wie Straßenbau und die Förderung von kleinen und mittleren Betrieben. Und wir sagen, dass damit nur ein sehr geringer Teil der veräußerten Mittel auf die Versorgung der Bevölkerung genauer sozusagen in unserem Sinne mit entsprechenden Kammern in den nötigen Bereichen ausgegeben werden. Wie wir ja auch argumentieren, kann diese Politik nicht erfolgreich sein, jedenfalls nicht hinsichtlich der Probleme, die sich ganz konkret den Bevölkerungen stellen.
Sabrina Apicella hat sich in ihrer Dissertation mit transnationalen Versandhandelsunternehmen und Streiks dagegen am Beispiel Amazon beschäftigt. Amazon nennt sie auch als Beispiel für die Wirkung der EU-Kohäsionspolitik.
Wir haben die Wirkung von solchen Infrastrukturmaßnahmen gerade zum Beispiel an der osteuropäischen Expansion des Unternehmens Amazon analysiert, das in den vergangenen Jahren ganz massiv Distributionszentren eröffnet hat in verschiedenen osteuropäischen und südosteuropäischen Lagen. Amazon zahlt sehr wenig Steuern in Europa, gleichzeitig expandiert es aber weiter. Und das wäre ohne den Straßenbau und den Internetausbau nicht möglich, die in den letzten Jahren aus Mitteln der Staaten, aber vor allem auch aus Mitteln der EU-Kohäsionspakete finanziert worden sind. Hier finden wir dann auf der Seite zur Beschreibung des EU-Kohäsionspakets des letztens auch die Angabe, dass die EU-Kommission hier zwischen 2007 und 2012 25.000 Straßen und 1.800 Schienenkilometer gebaut und modernisiert hat, um zum Aufbau eines effizienten transeuropäischen Verkehrsnetzes beizutragen. Amazon nutzt hier also nicht nur die Lohngefälle, die es zwischen verschiedenen EU-Ländern gibt, für seine Warendistribution, sondern eignet sich auch diese Commons, also jetzt am Beispiel der Straßen und Schienen, für den Transport, den es sozusagen tätigen muss und auch schnell tätigen muss, einfach an, ohne dafür wesentlich Steuern zu bezahlen. Und wir können die Konsequenzen hieraus jetzt an diesem Beispiel ganz einfach vorhersagen, nämlich dass sich
Unternehmen in der Region neue Absatzmärkte erschließen und hierfür sozusagen Investitionen getätigt werden, für die sie selber nicht zahlen müssen. Ist gleichzeitig aber in den Branchen, wo diese Unternehmen tätig sind, beim Beispiel Amazon ist es eben der Einzelversandhandel, aber zu Arbeitsplatzverlusten kommen kann, wie sie jetzt schon im West- und Nordeuropa zu beobachten sind.
Hinzu kommt, dass die Kohäsionspolitik immer wieder von einer ebenfalls von der EU vorgegebenen Austeritätspolitik regelrecht konterkariert wird. Breit öffentlich diskutiert wurde dies am Beispiel Griechenlands zur Zeit der Syriza-Regierung.
Wir haben ja am Beispiel Griechenland in den letzten Jahren beobachtet, dass diese strikten Sparmaßnahmen sehr konkret dazu geführt haben, dass viele und gerade gut ausgebildete Personen Griechenland verlassen haben und dass die Sparmaßnahmen auch dazu geführt haben, dass es gerade im Gesundheitswesen zu einer deutlichen Spaltung zwischen der privaten und der Grundversorgung gekommen ist. Wenn wir jetzt zurückblicken auf den Wechsel der Regierung von Syriza zur Nea Demokratia, waren eigentlich sozusagen dann ab diesem Wechsel alle Sparauflagen verschwunden. Syriza hat in der Zeit von 2015 bis 2019 24 Milliarden neue Schulden gemacht. Und die neue Regierung hat in der kürzeren Zeit, nämlich zwischen 2019 und 2021, schon 26 Milliarden neue Schulden gemacht. Wenn wir uns dann die Diskussion dazu anschauen, dann erinnern wir uns, dass bei Syriza, einer linken Regierung, dies ein Skandal war und in manchen Printmedien auch sehr starke Ressentiments gegen die griechische Bevölkerung kolportiert wurden. Unter der Nea Demokratia ist es aber kein Problem, dass diese neuen Schulden gemacht werden. Man muss also sehen, dass das Kohäsionsprogramm nicht nur ein ökonomisches ist, sondern auch ganz klar ein politisches Programm. Die EU verfolgt ein Programm der Ökonomisierung der Bereiche, also seiner Regionen, mit dem Ziel einer extremen Konkurrenzfähigkeit auf dem Weltmarkt. Und die Kohäsionsmaßnahmen, die dienen diesem Ziel und politische und soziale Alternativen werden massiv bekämpft. Wir würden aber auch sagen, dass Griechenland eigentlich nur ein Beispiel ist und auch nur begrenzt ein Sonderbeispiel für diese Politik, die wir auch in anderen Regionen sehen.
Sabrina Apicella und Helmut Hildebrandt haben sich nicht damit begnügt, die fortbestehende ökonomische Ungleichheit innerhalb der EU-Regionen festzustellen und die Schieflagen der EU-Maßnahmen zu beklagen. Sie haben vielmehr selbst Gegenvorschläge entwickelt, wie die europäische Integration besser gelingen könnte.
Unsere Vorschläge in Bezug auf die europäische Ungleichheit beruhen auf dem Ziel, die durch die ökonomische Gewalt gelenkte Migration zu einer freien und ungerichteten zu machen. Und deswegen haben wir drei Punkte zu einem Programm zusammengefasst. Und der erste Punkt bezieht sich auf die Gleichheit der Lebensbedingungen. Und dahinter verbirgt sich die Forderung nach einem europaweit gleich hohen Arbeitslosengeld, also so wie das ALG II in Deutschland, jedoch ohne die entwürdigenden Schikanen und Bezugsbedingungen, die damit verknüpft sind. Damit verbinden wir auch den Gedanken, dass alle Menschen in der Situation von Erwerbslosigkeit eine Grundsicherung auf dem Niveau des Existenzminimums erhalten. Der zweite Punkt in dem Programm ist, dass wir sagen, die bloße Einführung eines europaweit gleichen repressionsfreien Arbeitslosengeldes bedarf einer Ergänzung um die Einführung von gesellschaftlichen Kammern in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Pflege. Dies wäre dann ein Gegenmodell zu den derzeitigen Investitionsförderungen, denn so könnten zum Beispiel kostenlose Krankenversicherungen die Out-of-Pocket-Zahlungen für Gesundheit und Pflege stoppen und die Verarmung von entsprechend betroffenen Personen und Familien verhindern. Es geht aber auch neben dem Zugang zu Gesundheitsversorgung um die Frage der Qualität von Ausbildung und Arbeit und deren demokratische Gestaltung. Also um die entsprechende Ausstattung von Schulen und Universitäten und auch um Beschäftigungsmöglichkeiten, in denen Ärztinnen und PflegerInnen gerne arbeiten möchten. Und der dritte Punkt, den haben wir mimetischer Umgang mit der Natur als Rettung von freier Mobilität genannt. Das wirkt jetzt vielleicht etwas kompliziert, ist aber im Grunde relativ einfach zu erklären.
Wir gehen davon aus, dass Mobilität in ihrer heutigen Form gleichbedeutend ist mit Umweltzerstörung. Außerdem wird sie zunehmend reichtumsabhängig, wenn in Zukunft zur Eindämmung der drohenden Klimakatastrophe nicht die Eigentumsverhältnisse verändert werden, sondern Steuern erhöht werden. Und dies ist sozusagen die bisherige Schlagrichtung. Ein deutliches Gegenprojekt hierzu wäre die Sozialisierung der Energieerzeugung im Sinne eines radikalisierten europaweiten erneuerbaren Energieprogramms, welche die Möglichkeit zur Mobilität nicht einschränkt, sondern aufrechterhält. Hier hatten wir verschiedene Studien gefunden, die zum Beispiel auf die Möglichkeiten von Kleinstsolar- und Windenergieanlagen hinweisen zur lokalen Erzeugung, Speicherung und Verbrauch auch von Energie als Kammern. Es gibt zum Beispiel eine Studie zur Machbarkeit am Beispiel der Schweiz mit Solarenergie auf verschiedenen Dächern, die jetzt schon berechnen, dass dieses theoretisch möglich wäre. Energie könnte dann entstehen, ganz nebenbei und praktisch überall, mimetisch, so wie in dem Titel des dritten Punktes, insofern die Natur hier nachgeahmt wird und nicht unterworfen. Also entsprechend dem Vorbild von Photosynthese in den Pflanzen der Natur, die sozusagen nebenher passiert. Das würde aber auch die Zentralisierung der Energieproduktion in Kraftwerken oder Windparks, also in den Händen großer privater Kapitalien, beenden, sowie die verheerende Orientierung auf fossile Energieträger. Unserem Vorschlag nach wären dann Migration und Reisen umsonst, bei Begrenzung der Pferdestärken und Höchstgeschwindigkeiten von PKWs, bei einem Abschied von SUVs und dem Ausbau eines guten öffentlichen Nahverkehrs. Und nur dies entspricht unserer Meinung nach einer wirklich freien Mobilität und birgt auch eine Teillösung für die drohende Klimakatastrophe. Wir sagen, dass in diesem Programm alle drei Komponenten wichtig sind. Die ersten beiden zielen darauf, die strukturelle Gewaltförmigkeit in der Gerichtetheit der Migration aufzuheben, indem eine wirklich freie Migration entstehen würde, die nicht mehr nur so wie derzeit noch von Südosten und dem Süden Europas in den Nordwesten geht, sondern in alle Richtungen Europas. Und die dritte Komponente wird wichtig, weil Wachstumsförderung durch Investitionen angesichts der Klimaentwicklung, so wie sie derzeit getätigt werden, nicht mehr sinnvoll sind. Es sollte ja nicht darum gehen, privaten Kapitalien noch mehr öffentliche Mittel zu geben. Wir denken, dass ein solches riesiges und gleichzeitig nicht kommerzielles technisches Projekt nicht nur für eine Klimabewegung interessant werden, sondern beispielsweise auch für Fachkräfte interessant werden könnte, die ihr Wissen nicht weiter der Naturbeherrschung und Zerstörung in den Dienst stellen wollen. Dass solche Projekte Begeisterung hervorrufen können, wenn sie denn ein bestimmtes Format annehmen, sehen wir auch schon in anderen Bereichen, zum Beispiel der Open-Source-Bewegung. Aber warum sollten wieder die Energiekonzerne die finanziellen Mittel für ihre räumlich konzentrierten und kontrollierten und ja auf Profit ausgerichteten Projekte bekommen? Es gibt sie ja schon längst die Möglichkeit, dass die Energieproduktion und ihr Verbrauch lokal und dezentral organisiert werden, immer weiter ausgebaut werden können und die neuen Technologien und künstliche Intelligenz deren globale Vernetzung und Verteilung stabil halten.
Dazu bräuchte es aber ein völliges Umdenken in der Ausgestaltung der EU-Kohäsionspolitik, die bisher ganz auf Wirtschaftswachstum setzt. Gerne grün und digital, wenn das gerade Wettbewerbsvorteile verspricht. Und eine Politik, die auf diesem kapitalistischen Prinzip basiert, wird immer Verlierer produzieren, ob außerhalb der EU oder sogar innerhalb der europäischen Regionen. Ihr hörtet Europe in my Backyard, die Folge 3 zur Ungleichheit zwischen den verschiedenen Regionen Europas und der Frage, ob die EU-Kohäsionspolitik ein probates Mittel dagegen ist und ob es andere Wege gäbe. Thank you.
Das Projekt Europe in my Backyard wird mit Mitteln der Europäischen Union gefördert.